Wie viele Leute hast du ungefähr eingestellt in den letzten 2 Jahren? Kannst du das grob überschlagen? Also nicht du persönlich, also sondern ihr bei Diconium?
Ich kann gar nicht so richtig sagen, wie viele Menschen es sind, weil natürlich, weil die Zahlen eigentlich hauptsächlich in FTE natürlich, also in Fulltime Equivalenz, also sprich, wie viele Fulltime-Leute haben wir eingestellt, und dann habe ich natürlich auch noch ein bisschen Kündigungen, die wir noch rausrechnen mussten, aber ich würde es mal wahrscheinlich sagen, so vielleicht 700, also wenn ich so mal über einen dicken Daumen peile, also wir waren so knapp unter 1000, als ich gestartet habe vor gut zwei Jahren, und sind jetzt bei 1652 oder so. Und wenn du dann noch rechnest, dass noch ein paar Leute vielleicht auch gegangen sind, im niedrigen einstelligen Bereich, in unsicheren Zeiten merken wir natürlich auch, ist der Wechsel nicht so intensiv. Würde ich jetzt mal schätzen, wahrscheinlich so um die 700 Leute müsste ich.
Wahnsinn.
Mein heutiger Gast, Anja Hindel. Anja leitet seit Jahren Entwicklerteams, hat also einen Einblick in das ganze Thema Digitalisierung, hat das im Porsche-Konzern gemacht und hat das jetzt dann bei einer VW-Tochter weitergeführt. Bei Diconium ist sie Managing Director. Und aus dieser Perspektive rede ich mit Anja, wie sie es geschafft hat, in den letzten 2 Jahren 700 Menschen einzustellen in dem Unternehmen, von 1000 auf 1700 Mitarbeiterinnen zu wachsen bei Diconium. Super spannendes Gespräch. Hört es euch an. Viel Spaß damit.
Ja, liebe Anja, herzlich willkommen in meinem Podcast Direct to Talent. Wir wollen gemeinsam in der nächsten halben Stunde, dreiviertel Stunde Recruiting neu denken. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, Robin.
Cool. Für unsere Gäste und Gästinnen einmal, woher wir uns kennen. Wir haben uns tatsächlich vor ungefähr 2 Jahren kennengelernt. Wie auch Miriam Wohlfahrt, die in einer anderen Podcast-Folge zu hören ist, habe ich mich sehr darum bemüht, dich in unseren Aufsichtsrat zu bekommen. Willst du kurz was dazu erzählen? Wie hast du es damals wahrgenommen? In welcher Situation warst du damals?
Ja, es war natürlich ein ganz spannendes Thema für mich. Ich bin ja immer sehr interessiert daran, wie neue Perspektiven zu kriegen und mich in Themen reinzudenken. Und das Thema Recruiting ist ja ein sehr zentrales, vor allem in dem Umfeld, in dem ich arbeite, vielleicht gleich dazu noch ein bisschen mehr. Und habe mich natürlich sehr gefreut, da mitdenken zu können, aber auch mit so tollen anderen Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten und euch daran arbeiten zu können. Recruiting immer besser zu machen. Und freue mich deswegen auch heute nochmal ganz arg auf das Gespräch.
Ja, und das Spannende an dir, deswegen haben wir uns so stark darum bemüht. Ich weiß nicht, 4, 5 Telefonate, Videocalls vorher gehabt. Am Ende kamst du ja über eine Empfehlung tatsächlich zu uns von Christoph Bornschein. Wir haben uns so sehr darum bemüht, weil du 2 Dinge miteinander verbindest, oder eigentlich 3, weil du eben Konzern ganz, also in- und auswendig kennst, kann man so sagen. Wir haben sehr viele große Kunden zu dem Zeitpunkt gehabt und jetzt noch ein paar mehr. Und gleichzeitig kommst du aus einem Tech-Umfeld oder bist sehr, sehr tech-affin, hast Tech-Teams geleitet, aufgebaut, und du hast halt eine wahnsinnige Recruiting-Erfahrung sozusagen selbst, weil du halt immer starke Teams aufbauen musst und darfst. Das sind sozusagen die verbindenden Elemente. Und ich will mit einer Frage einsteigen, die ich sehr gerne stelle, damit alle, die das hier hören, noch ein besseres Bild von dir als Mensch bekommen. Die Frage ist, warum arbeitest du noch?
Arbeit ist ja mehr als nur Geld verdienen, sage ich jetzt mal, und Zeit totschlagen. Und ich interessiere die 2 Faktoren, die mir bei Arbeit auch besonders wichtig sind. Das sind die Punkte, warum ich auch arbeite, ist, weil ich super interessiert bin an Inhalten, an Themen, und das Glück habe, dass ich in meinem Job mich mit Sachen beschäftigen darf, nämlich mit der digitalen Transformation der Art und Weise, wie wir Softwarefirmen aufbauen, was mir jeden Tag super viel Freude bereitet. Also der pure Inhalt ohne irgendwas drumherum ist einfach genau meins. Und das Zweite ist natürlich Menschen. Ich arbeite mit ganz, ganz tollen Menschen zusammen, von denen ich lernen kann, mit denen ich lernen kann. Und das sind wirklich meine 2 Treiber, die für mich die entscheidenden sind, für die ich mir auch jeden Tag stelle, und auch wenn ich neue Aufgaben kriege oder solche Sachen wie Anfragen bei euch im Aufsichtsrat, ist es ein Thema, was mich treibt, was mich interessiert, womit ich mich beschäftigen möchte, was mir auch jeden Tag Spaß macht und womit ich mich gerne auseinandersetzen möchte. Und sind es Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringen möchte, von denen ich lernen möchte, mit denen ich lernen möchte. Und das ist der Grund, warum ich morgens meist gut gelaunt zur Arbeit fahre oder mein Notebook heutzutage gut gelaunt hochfahre.
Ja, cool. ja, mega, das nehmen wir genauso wahr. Also macht extrem viel Spaß mit dir, da die letzten 2 Jahre diesen Weg zu gehen. War ja auch nicht nur einfache Zeiten, muss man sagen, in unserem Makroumfeld sozusagen. Aber genau das merkt man dir tatsächlich jederzeit an. Jetzt ist ja unser Thema hier Direct to Talent und der Untertitel Recruiting neu denken. Wie hast du denn die ganze Entwicklung im Recruiting-Markt jetzt mal so ganz generell, unabhängig von Diconium oder von Talents Connect, in den letzten 2, 3 Jahren oder auch 5 Jahren wahrgenommen?
Ja, also ich glaube, was wir natürlich gerade total sehen, ist einfach so ein total unsicheres Umfeld. Also in den letzten 2 Jahren, sag mal, eine gewisse Dynamik war ja schon seit vielen Jahren erkennbar und Technologie macht natürlich auch viele Dinge schneller und beschleunigt einiges. Aber natürlich die Krisen, die wir die letzten 2 Jahre erfahren mussten, machen natürlich alle Dinge total unsicher. Ja, also jede, ich glaube, darum geht es auch genau, Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja auch im Recruiting auch ein wesentlicher Teil. Also da entscheide ich mich dafür ja irgendwie Menschen einzustellen, sprich zu wachsen, muss dafür natürlich auch Dinge sicherstellen, aber eben auch, was für Menschen stelle ich ein, eben auch Leute, die mit solchen Umfeldern eben auch umgehen können. Also dieses von der Pandemie angefangen bis hin jetzt zum Ukraine-Krieg und mit allem, was es auch gesamtwirtschaftlich über natürlich Klimawandel und sind natürlich alles Themen, mit denen wir die nicht mehr Sicherheit in Dinge bringen, sondern uns eigentlich kontinuierlich dazu bringen, in unsicheren Zeiten Entscheidungen treffen zu müssen. Das spiegelt sich natürlich auch im Recruiting wider. Auch wenn wir natürlich in den letzten Jahren trotz alledem kontinuierlich in der Situation geblieben sind, dass wir eigentlich unser Hauptthema nicht ist, dass es keine Arbeit gibt, auch wenn natürlich viele Jobs in großer Gefahr waren oder sind und unter schwierigsten Voraussetzungen arbeiten mussten oder vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten konnten, wenn man so den ganzen Künstlerbereich und sowas anschaut. Aber wir natürlich auf der anderen Seite auch einen enormen Fachkräftemangel sehen in ganz vielen total praktischen Bereichen und Berufen.
Ja, und wie viele Leute hast du ungefähr eingestellt in den letzten 2 Jahren? Kannst du das grob überschlagen? Also nicht du persönlich, ihr bei Diconium?
Ich kann gar nicht so richtig sagen, wie viele Menschen es sind, weil wir natürlich, weil die Zahlen eigentlich hauptsächlich in FTE natürlich, also in Fulltime-Equivalenz, also sprich, wie viele Fulltime-Leute haben wir eingestellt, und dann habe ich natürlich auch noch ein bisschen Kündigungen, die man noch rausrechnen muss, aber ich würde es mal wahrscheinlich sagen, so vielleicht 700, also wenn ich so mal über einen dicken Daumen peile, also wir waren so knapp unter 1.000, als ich gestartet habe vor gut zwei Jahren, und sind jetzt bei 1.652 oder so. Und wenn du dann noch rechnest, dass noch ein paar Leute vielleicht auch gegangen sind, im niedrigen einstelligen Bereich, ich meine, in unsicheren Zeiten merken wir natürlich auch, ist der Wechsel nicht so intensiv. Würde ich jetzt mal schätzen, wahrscheinlich so um die 700 Leute, müsste ich
Wahnsinn.
Mal genauer fragen. Davon habe ich ich habe vielleicht nicht 70 selber eingestellt, aber ich habe schon auch ein paar. Also ich bin deutlich zweistellig, die ich auch selber mit Gesprächen geführt habe, weil wir machen ja auch so Themen wie Build, Operate, Transfer. Also wir bauen auch so Software-Delivery-Einheiten auf. Mhm. Da kommen wir sicherlich auch noch ein bisschen dazu,
ja.
Wo es so mehr um Organisationstalent geht als um Einzelrecruiting. Und da habe ich mal so eine ganze Herrscher an Leuten auch, als es noch niemand in den Firmen gab, selber eingestellt.
Ja, total spannend. Ich beobachte das ja die ganze Zeit von außen, deswegen wollte ich darauf auch hinaus, um mal so ein Gefühl für das unglaubliche Volumen, vor allen Dingen in relativen Zahlen, habt ihr euch dann fast verdoppelt, 70% dazu. genommen und was sind denn die Punkte, die dabei besonders wichtig waren aus deiner Sicht? Also welche Faktoren spielen eine Kultur, eine saubere Beschreibung dieser Tätigkeiten, aber auch eine Agilität sozusagen in der Organisation, dass man dann nochmal nachjustiert, wenn jemand passt, aber vielleicht nicht auf die Stelle? Also was sind die Faktoren, die aus deiner Sicht dabei jetzt besonders wichtig waren, gerade wenn man auch remote einstellt? So, das kommt ja auch noch dazu.
Also ich war ehrlich gesagt total überrascht, wie gut Remote auch funktioniert. Also man, klar, so eine letzte Unsicherheit hat man natürlich, aber die hat man auch, wenn man eine Person trifft. Und ich finde es natürlich auch schön, Menschen zu treffen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging vor der Pandemie. Ich hätte es mir nie vorstellen können, dass ich jemanden einstelle, den ich nicht getroffen habe.
Nee, ich auch nicht. Also es war wirklich einmal persönlich treffen, bevor man so einen Vertrag unterschreibt, exakt. War auch beidseitig gefühlt die Erwartungshaltung.
Und ich sage jetzt mal so, ich denke, diese 700 Menschen, da sind wenig Menschen dabei, die nicht pur die Remote eingestellt wurden, ohne ein einziges Treffen. Ich hatte sogar, ich habe ganz tolle Kolleginnen, die ich eingestellt habe, die habe ich fast ein Jahr nicht gesehen auch. Also die, also gesehen schon, aber halt nicht persönlich.
Ja.
Weil haben einfach, Kollege hat im November vorletzten Jahres, also November 2020 gestartet. Ich hatte irgendwie ein paar Wochen vorher das Bewerbungsgespräch, irgendwie 8 Wochen vorher. Das war natürlich alles und im November ging es ja dann voll los. Da habe ich ewig nicht gesehen. Ja, waren einfach nicht die Zeiten dafür. Aber das hat einfach, ich glaube, trotzdem was gehabt. Ich glaube, was ist wichtig? Also da gibt es natürlich jetzt 100 Antworten darauf. Also das Erstaunliche ist wahrscheinlich, wie gut das Remote möglich ist, auch irgendwie was aufzubauen, wenn man dafür der Typ ist. Und ich glaube, darum geht's halt auch beim Recruiting. Ich glaube, es geht ja darum, eine Atmosphäre zu schaffen, Menschen ein gutes Gefühl dafür zu geben, was erwartet sie und was nicht. Ist ja ganz viel Expectation Management, also so zu geben, was erwartet dich bei uns und was erwartest du von uns und wo können wir da einen Weg finden? Und ich meine, wir sind ja in einer ganz tollen Situation, dass wir digitale Geschäftsfähigkeit verkaufen quasi, also dass die Dienstleistung jetzt, die wir zur Verfügung stellen. Mhm. Und das natürlich jetzt ein Bereich ist, der ganz stark gewachsen ist in der Pandemie. Klar, wer digital nicht, nicht digital geschäftsfähig war, ist im Endeffekt hatte über große Zeiten sehr, sehr große Herausforderungen, überhaupt Geld zu verdienen. Und das ist natürlich das Feld, in das wir geschlossen sind. Deswegen haben wir auch so viele Leute eingestellt und haben auch eben auch in einem breiten Feld eingestellt und deswegen natürlich auch viel darauf hören können, was können wir bieten, was will jemand haben und eben kontinuierlich daran gearbeitet, auch was ist so irgendwie der the best workplace, weil ich glaube, das ist halt einfach was wir bieten müssen. Wir stellen ein sehr rares Gut ein, nämlich digitale, wir nennen es Digital Champions, also unser Slogan ist Creating Digital Champions, also Creating Digital Champions, unsere Mitarbeiter und Rinnen und Kolleginnen, aber eben natürlich auch unsere Kunden und Kundinnen sollen alle Digital Champions sein. Und das ist natürlich was eindeutig voll in diesem Profil des Fachkräftemangels ist, was eben schwierig zu bekommen ist. Und ich glaube, da geht es darum. Weil ich meine, das eine ist irgendwie, stelle ich die Person ein, aber was natürlich viel wichtiger ist, ist, als ob wir jetzt 700 Leute eingestellt haben, ist, wie viele Leute sind nach 1 oder 2 Jahren noch da? Also wie schaffen wir es dann auch, diese Erwartungen, die wir verkaufen, zu halten? Also ich sage verkaufen, vielleicht jetzt schon ein bisschen, sind wir ja voll auch in dem E-Commerce-Thema drin, wo ja große Parallelen sind, kommen wir sicherlich auch noch dazu. Ja. Wie schaffen wir das, was wir versprechen, dann eben auch einzuhalten und einen guten Arbeitsort für die Menschen, die bei uns arbeiten möchten, zu schaffen, indem sie nicht nur, wo sie nicht nur kommen wollen, sondern eben auch bleiben möchten.
Ja, das ist doch direkt die nächste Frage, die du mit einleitest. Wie schafft ihr das denn? Also was ist die Magie dahinter? Oder ist es gar keine Magie? Ist es einfach nur Technik? Sind es Prozesse?
Ich glaube, es ist total viel. Also wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, also vielleicht so ein paar Themen. Natürlich hat es ganz viel damit zu tun, wo triffst du diese Menschen überhaupt? Also wo halten sich diese Menschen auf? Wo treffen wir die? Wo finden wir die? Und da mussten wir uns die letzten 2 Jahre natürlich ganz stark auf online konzentrieren. Mhm. Also sprich, wo sind, wie treffen wir auf die Social Media Kanäle, wo treffen wir Menschen, die eben auch Lust haben, mit uns zu arbeiten. Das ist sicherlich ein Hauptthema, also so ein bisschen das ganze Targeting, weil ich will ja im Idealfall auch nicht super viele Bewerber haben, sondern ich will ja im Idealfall die richtigen Bewerber haben, nämlich die auch bei mir anfangen möchten, ja. Und die ich auch haben möchte, und die dann eben auch bleiben. Das ist ja so das Perfekte. Dann habe ich ja den schlankesten und Prozess, wenn ich nur noch mit den richtigen Leuten rede, die dann nachher auch super happy bei uns mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Das sind, glaube ich, ist so das eine Thema. Und das andere Thema ist aber, glaube ich, halt, dreht sich auch ganz stark um den Job des Recruiters. Also ich glaube, wir brauchen vielleicht, um den Gefühl zu geben, in unserem Umfeld, das ist vielleicht auch ein bisschen speziell. Also ich komme ja auch so aus dem Automotive-Umfeld, in Konzernen. Da gibt's halt Recruiter, die rekruten unglaublich viele Menschen. Also ganz viel auch auf Masse. Bei uns ist es so, dass so ein Schlüssel ist, dass für uns ein Recruiter im Markt, also Tech-Talent zu rekruten, rekrutet ein Recruiter so 3 bis 4 Leute im Monat. Also das war für mich auch schon ein interessanter Dreh im Kopf, als ich angefangen habe, auch hier den Bereich People und Organisation zu übernehmen.
Ist weniger, als man denkt, oder?
Total. Du denkst ja, wie einer stellt nur 3 bis 4 Leute ein. Ja, aber das ist so. Und wenn es die 3 bis 4 richtigen Leute sind, das ist auch einfach ein gutes Investment. Ich glaube, das ist auch viel, was so große Konzerne, die sich mit Software-Talent beschäftigen und Leute einstellen wollen, unterschätzen. Das ist einfach, der Recruiter ist und die Recruiterin ist da eine Schlüsselperson. Das ist, und auch der Recruiting-Prozess, das ist der allererste Kontakt, den deine zukünftige Mitarbeiterin, ein zukünftiger Mitarbeiter mit deinem Unternehmen hat. Das ist noch mehr als die Visitenkarte, weil die wird ja irgendwann übergeben. Das ist einfach das ist so, vielleicht diese Liebe auf den ersten Blick, ja, wenn du jemanden siehst und du hast einfach ein positives Gefühl. Und da musst du, das ist, glaube ich, eben auch das Herausfordernde, dort im Recruiting schon darauf zu achten, Menschen zu haben, die diesen Job lieben. Und wenn man zu viel recruited hat, wie ich jetzt auch, ich habe mir so oft zwischendrin auch mal gedacht, boah, das kann auch ganz schön das ist ja anstrengend. Ja. Immer wieder dieses sich neu auf jemanden einzulassen. Ich meine, diese 1-Stunden-Gespräche, dann triffst du jemanden komplett Neues, musst dich drauf einlassen, musst zuhören, muss Dinge rausholen, nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder Mensch ist gleich offen. Also das ist ein Riesending und da muss man Menschen dafür finden, denen das eben auch Freude macht, genau das rauszukitzeln. Das ist ja mehr als eine Job-Description abhaken heutzutage. Ja, es muss bei uns in die Kultur passen, es muss bei uns ins Team passen. Das geht ja, also das ist ja nicht nur eine Skills-Liste, die abgehackt werden muss. Das hat jemand schon gemacht, das kann er oder das kann sie. Und dann ab dafür wird schon gut gehen. Sondern das ist auch ganz viel Gefühl dafür, passt diese Person ins Unternehmen, passt die in das Team, passt die in diesen Bereich oder vielleicht nicht. Aber ich finde diese Person total spannend. Wo könnte die denn sonst hinpassen? Im Softwareentwicklungsbereich reden wir viel von so T-shaped Entwicklern. Ja, wir wollen irgendwie einen guten Frontendler, muss aber auch ein bisschen Ahnung haben vom Backend und von DevOps, einfach um eben eine gute Entwicklungsleistung zu bringen. Und genau das Gleiche ist bei unseren Recruitern eben und Recruiterinnen eben auch so. Die müssen eine tiefe inhaltliche Verankerung natürlich haben, in was Recruiting bedeutet, was ihr Handwerkszeug ist. Aber die müssen natürlich auch ein bisschen ein Gefühl dafür haben, passt da jemand in dem Bereich? Passt jemand in dem Bereich? Was wollen diese Leute? Was sind diese Teams? Was fehlt da noch? Ja. Und es ist halt selten alles nur so schwarz auf weiß in einer Job Description beschrieben mit Empathie, freundlich oder kommunikationsstark oder whatever. Das ist ja mehr als was man dort nur aufschreiben kann. Sonst müssen wir ja keine Gespräche mehr führen, sondern würden wir nur noch Checklisten gegeneinander. Ja. Und eine AI irgendwelche Skill-Listen gegeneinander matchen und dann ping, ping.
Das sehe ich genauso. Das ist dieser menschliche Abgleich, der ist am Ende entscheidend. Gerade wenn es dann remote wird, dann ist es so wichtig, da nochmal genauer reinzuhören. Du hast jetzt im Prinzip 3 Sachen aufgemacht, auf die ich auch nochmal genauer eingehen will. Das eine ist dieser Recruiter oder diese Recruiterin, von der du sprichst, die muss ja Zauberkräfte haben im Prinzip, weil du hast gerade eine Person beschrieben, die ist einerseits vertrieblich, kann gut verkaufen, kann sich in Menschen reinfühlen. Also ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen in die ganze Thematik. Man kann diesen Beruf nicht mal studieren. Daher ist die Frage, wer ist das eigentlich, dieses fabelhafte Wesen eines Recruiters oder einer Recruiterin? Ich habe dann gelernt, dass die meisten irgendwas mit BWL studiert haben oder irgendwas im Bereich Psychologie. Und der Recruiter hat aber in sich erstmal keinen Entwicklungspfad. Das bedeutet, es gibt keinen klaren Karrierepfad. Wenn du Junior-Recruiter, Senior-Recruiter, dann das hört irgendwann auf und dann muss man raus aus dem Recruiting in der Regel oder Head of Recruiting würde noch gehen. Also die Person des Recruiters ist Punkt 1. Dann Punkt 2, du hast gerade von T-Shape gesprochen. Das finde ich extrem interessant, weil ihr da ja was ganz Spezielles mit meint. Und das Hiring for Teams. Also das heißt, dass man eben nicht nur einfach einen Job besetzt und versucht, einen Abgleich zu finden. Bewerber, Bewerberin passt auf diesen Job oder passt nicht, ja, nein, raus, sondern eben breiter guckt. Ja, in der Reihenfolge lass uns mal reingehen. Also lass uns mal mit dem Recruiter oder der Recruiterin starten. Wie guckst du denn auf diese Personen? Ich habe ja das Glück, mit Till auch bald einen Podcast aufzunehmen, der, glaube ich, bei euch dann Mega-Job macht. Insofern.
Da hast du natürlich, ja, genau. Ja, ich glaube, Till zeigt viel. Also A, natürlich halt, wie du auch eben sagst, und ich habe ja vorher so ein bisschen, lass mich mal anders starten. Ich habe vorher darüber gesprochen, was treibt mich an, halt Inhalte und Menschen. Und wahrscheinlich ist es bei, sollte es bei einer Recruiterin unter dem Recruiter oder so jemand wie Till auch nicht anders sein. Und da ist der Inhalt eben das Recruiting, eben das eben die Faszination ausmacht und dass es eben nicht nur als irgendwie so ein B-Job gesehen wird, den mache ich zu einem Berufseinstieg, sondern einfach sagen, es ist ein ganz toller Job und es ist genau das, was ich will. Ständig mit neuen Leuten zusammen, ich kann mich da auseinandersetzen, ich hab da Gestaltungsspielraum, ich kann da mitdenken, ich lerne da total viel über ein Unternehmen, ich lerne viel über Teams, ich lerne über Zusammensetzung, da ist ja super viel drin, ja. Aber ich glaube, es muss auf jeden Fall ein Mensch sein, der sich gerne mit Menschen auseinandersetzt und gerne mit Menschen spricht und auch gerne rein Organisation und auch eine hohe Flexibilität mit sich bringt, wo könnte was matchen, was könnte gut passen, was kann sich auch wie entwickeln. Und ich meine, wir reden jetzt ganz viel über auch so Recruiting-Jobs. Eine Zeit lang auch in Israel gearbeitet und habe da ein ganz tolles Unternehmen kennengelernt, die so ganz spitze Cybersecurity-Experten eingestellt haben. Da gibt es ja ganz viel so Special Forces in so Spezialeinheiten in Israel und es ist echt ein spannendes Setup da. Und ich glaube auch, wenn du also an Spezialisten-Recruiting denkst, sprechen die zum Teil halt über Jahre auch mit Leuten. Weil du einfach auch die Leute dir eben warm hältst, sag ich mal, warm halten klingt so ein bisschen wenig wertschätzend, weil du wirklich Vertrauen aufbaust. Genau, weil du eine Person spannend findest, aber momentan eben nicht den Job für diese Person hast, aber kontinuierlich im Kontakt bleibst und bis dann irgendwann der Job kommt, wo es eben der Perfect Match ist und wo es dann eben auch losgehen kann. Und das finde ich auch total spannend, eben nicht nur dieses Thema, hier ist eine Job Description, sondern auch zu schauen, okay, was ist Future Talent, was wir brauchen, was ist vielleicht eine interessante Person, wo es heute nicht funktioniert, aber was eben in ein paar Jahren sozusagen sein könnte. Und ich glaube, du siehst schon, ich schweife mal wieder aus.
Ich muss schmunzeln, weil du machst den Job des Recruiters immer größer.
Ja, aber es ist ja auch so. Ich meine, mit dem ganzen Fachkräftemangel, den wir sehen, ist es halt einfach eine super essentielle Stelle. Also für ein Unternehmen wie die Konium, für uns, sind unsere Kolleginnen und Kollegen alles. Ohne die machen wir nichts. Wir bauen Softwareprodukte. Ich meine, wir brauchen noch ein bisschen Notebook und ein bisschen WLAN und ansonsten brauchen wir einfach tolle Teams.
Ja, absolut.
Und Recruiter sind die dafür zuständig sind, dass wir da tolle Leute zusammenbringen, die mit uns Spaß haben und tolle Dinge bauen. Und das ist halt mit einer der wichtigsten Stellen, vor allem der allererste Kontakt. der
ja, absolut.
Eben auch der wichtige ist.
Ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Also ich sehe auch, dass dieser Job eines Recruiters im Moment mir noch viel zu wenig ausgeleuchtet ist und so ein bisschen so ein Zufallsprodukt zu sein scheint. Aber ich hab schon gehört, man munkelt, hier wird bald ein Bootcamp entstehen, wo Recruiter sich in 9 Wochen komplett ausbilden können, Upskilling, Cross-Skilling und so weiter. Also da sind wir auf jeden Fall dran. Vielleicht einmal ganz kurz, Anja, zu dem Thema T-Shape nennst du es, glaube ich.
Ja.
Das finde ich nämlich spannend, weil das leitet direkt über zu dem Hiring for Teams. Vielleicht kannst du das einmal verbinden, weil ich, wir sind ein kleines Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Es gibt wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen, die auch aus kleineren Unternehmen kommen. Ihr seid ein großes oder mittelständisches Unternehmen, aber natürlich auch mit einer Nähe zum VW-Konzern. Und ihr habt da ganz andere Gedankengänge. Deswegen führ das doch einmal für uns aus.
Ja, ich glaube, egal wie groß ein Unternehmen ist oder auch wie klein ein Unternehmen ist, am Schluss glaube ich, wenn wir auch so ein bisschen darüber reden, was ist wahres Talent oder was ist was benötigt man in Zukunft, ist glaube ich, das Talent ist Organisation und das sind eben dann auch am Schluss setzt sich das zusammen in vielen diversen Teams, die einen Rundumblick auf eine Sache haben und deswegen gute Produkte bauen. Und da komme ich beim Teamrecruiting hin. Ich brauche im Endeffekt meine perfekten Teams haben halt eine Diversität im Blick von ihren Erfahrungshorizonten, von ihren Thematiken, aber funktionieren halt trotzdem gut zusammen. Und das ist eben so, dass die Herausforderung, Menschen einzustellen, die unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge haben, die eine gewisse Vielfalt abbilden und unterschiedliche Sichtweisen, aber die in ein Team zu bringen, die eben gemeinsam tolle Sachen bauen, entstehen lassen, entwickeln.
Jetzt haben wir beide ja eine große Parallele und das ist, dass wir den Vergleich über Daten und über den E-Commerce lieben. Also das bedeutet, wir setzen Recruiting immer wieder über Daten sozusagen in einen Kontext und versuchen zu vergleichen, wie performt Unternehmen A, Unternehmen B, was könnte man sozusagen verbessern, was kann man daraus eigentlich ablesen, was heißt eigentlich performen in dem Kontext, und da ziehen wir uns sehr viele Analogien aus dem E-Commerce. Warum ist aus deiner Sicht der E-Commerce-Vergleich zum Recruiting stimmig und wo hinkt der vielleicht aus deiner Sicht?
Also ich glaube, wenn du das E-Commerce anschaust, hat es natürlich, geht es um eine, es ist was von den ganz frühen Themen. Also ich meine, die Konium gibt es bald seit 28 Jahren und die machen seit 28 Jahren E-Commerce-Lösungen, ja. Also nicht nur, also, aber das vor 28 Jahren den ersten E-Commerce-Store aufgebaut. Ich glaube auch damals so gegen ganz schön viele viel Gegenwind, also was man alles gedacht hat, was man alles, also Leute werden ja nie, also Autos werden ganz sicherlich nie über das Internet gekauft und damals sicherlich auch Schuhe nicht und Kleidung, um Gottes Willen, ja, also wer wird denn Kleidung über das Internet kaufen und so. Mhm. Also da, und am Schluss wurde halt jetzt irgendwie auch gezeigt, wurde man eines Besseren belehrt und weiß man ja auch um die ganz vielen tollen Themen, was eben E-Commerce-Shops einem liefern können, was man in einem Vor-Ort-Erlebnis wahrscheinlich auch nicht so haben kann. Da hat man andere tolle Vorzüge. Also sprich, E-Commerce hat sich seit 28 Jahren optimiert und wenn du mit so richtig Hardcore-E-Commerce-Spezialisten redest, also nicht mit Menschen, die E-Commerce-Lösungen bauen wie wir, sondern die halt da wirklich die Conversion optimieren und wo muss der Button genau sein, damit und welche Farbe muss der haben und was für Auswahlthemen, da gibt's halt total viel, wie bringe ich den Käufer dazu, das eben zu kaufen und vielleicht auch wieder die Parallele zum das Richtige zu kaufen, damit es möglichst wenig Retouren gibt, ja, also sprich, wie schaffe ich es, dass der die richtige T-Shirt-Size nimmt, die richtige Schuhgröße wählt, wie kriege ich, das ist ein Riesenthema, das zu optimieren, dass ein Kaufprozess gemacht wird, aber damit möglichst wenig Retoure ist so das Ziel im E-Commerce. Und wenn wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen, wie heiß umkämpft dann quasi der Recruiting-Markt ist oder gute Fachkräfte zu bekommen, muss man sich fragen, warum gibt es viele Funktionen, die es im E-Commerce schon seit Jahren gibt und die wir total schätzen, eben auch nicht in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im E-Commerce, im Recruiting. Ja. Also sprich, warum kann ich mir dort keinen Job merken? Weil der kommt ja, ich sage jetzt mal so, der Frontend-Entwickler, selbst wenn ich jetzt gerade keine einstelle, kann es ja in 8 Wochen wieder der Fall sein. Und ich suche ja nicht vielleicht nicht nur heute den Frontend-Entwickler-Job, sondern vielleicht auch noch in 8 Wochen oder Jobs zu empfehlen. Ja, also ich bin jetzt hier. Wie wäre es denn, es wäre doch was Interessantes für dich. Aber auch das Thema, was ich gerade angesprochen habe mit den Retouren. Ja, es geht ja auch nicht nur darum, dass ich so viel wie möglich Bewerbung habe, genauso wie ich vielleicht begrenzt will, dass viel bestellt wird. Aber vor allem will ich, dass das, was auch bestellt wird, nicht zurückgeschickt wird. Mhm. Und genauso möchte ich natürlich, dass jeder, der sich bewirbt oder jede, die sich bewirbt, im besten Fall auch eingestellt wird, weil das tut auch meine Kosten im Recruiting-Prozess reduzieren. Also da gibt's unglaublich viele Analogien, wo man voneinander lernen kann. Und das ist genau das, was ich vielleicht auch gerade in dem Team-Thema gesagt habe.
Ja.
Das ist ja das Schöne, wenn man so ein diverses Team hat und aus unterschiedlichen Perspektiven auf Sache schaut, wo man eben merkt, so, ey, was im E-Commerce funktioniert, warum soll das nicht auch in ganz vielen anderen Bereichen funktionieren, wie zum Beispiel im Recruiting? Und
Und welche Analogien habt ihr davon schon umgesetzt? Also kriegst du zum Beispiel Reports aus dem Recruiting oder siehst du Zahlen, die du dann wirklich nutzen kannst oder die du sehr ernst nimmst? Zum Beispiel, wie lange hält sich jemand auf eurer Karriereseite oder eurem Recruiting-Funnel auf? Du hast vorhin Social Media als einen der Attraction-Kanäle sozusagen genannt. Also wo kommen die Leute her? Wie weit ist es aus deiner Sicht fortgeschritten?
Genau, also ich meine, bei Daten fängst du immer nur an, das ist immer nur eine Reise, da geht immer mehr, sage ich jetzt mal, aber zu sehen, von welchen Plattformen Leute kommen, ist auf jeden Fall, sehen wir auf jeden Fall, auch Verweildauern, wann springen die ab. Wichtig ist natürlich auch, wenn du Leute holst auf deine Recruiting-Seite, ist die Erfahrung, dass sie nicht wirklich dann nochmal sich auf 5 anderen Seiten Themen zusammenlesen möchten, so wie bei einem guten Produkt auch. Wenn ich es kaufen will, will ich ja alle Informationen zu der Sache auf der Seite haben und dann quasi nur noch auf den Kaufen-Button drücken und nicht noch rechts und links recherchieren müssen. Je mehr Themen ich auf der Seite habe, denken mal an so Sachen wie Bewertungen, Kommentare, wie viel Sternchen und all diese Themen, umso besser ist für mich. Also sprich, genau, also wie lange ist die Verweildauer, wie groß ist die, wie viele Leute schließen dann quasi auch ab, also konvertieren dann auch und bewerben sich auch. Das sind alles Themen, die wir uns anschauen. Wir wollen natürlich am Schluss den schlankesten Prozess haben, dass möglichst viele richtige Menschen dann sich auch entschließen, bei uns zu bewerben. Da muss der Prozess schlank sein, genau. Und dazu gucken wir uns alle Daten an, die wir kriegen können. Und ja, da haben wir schon einiges und sehen auch schon einiges. Geht mehr natürlich immer.
Geht viel mehr, ja, absolut. Und jetzt runden wir das Ganze mal ab. Der Podcast hat ja den Titel Direct to Talent. Und einerseits ist Recruiting natürlich, es geht darum, wirklich viele Menschen in eurem Fall sogar einzustellen, um dann natürlich noch viel, viel mehr anzusprechen. Das sind ja Wahnsinnszahlen, die man dann da bekommt, wenn man das jetzt mal mit, ich sag jetzt mal 10 Bewerbungen nur hochrechnen würde bei euch. Wahrscheinlich sind es dann nochmal 10-mal mehr Menschen, die den Job überhaupt sehen. Dann ist man ja bei Riesenzahlen. Warum heißt das oder warum ist es trotzdem Direct to Talent? Ich glaube, wir haben es schon super rausgearbeitet, weil es am Ende um den persönlichen Faktor geht und um das Wohlbefinden, was man dann vom Recruiter, von der Recruiterin bekommt. Ist das für dich die Brücke oder gibt es da noch mehr, wie du Direct to Talent, abgeleitet ja von Direct to Consumer, aus dem E-Commerce dann eben wieder, wie du das übersetzen würdest?
Ja. Also ich meine, Direct to Consumer bedeutet ja auch im Endeffekt, dass ich bei allem, was ich tue, diesen Kunden in den Mittelpunkt stelle. Ja, das ist genau das Thema. Also ich spreche über die, wie ist die Ansprache für den Kunden perfekt? Wie geht er damit um? Wo sind die Absprungraten und genau das Gleiche. Und im Recruiting-Prozess sollte ich halt den Bewerber in den Mittelpunkt stellen. Und das machen glaube ich, viele Unternehmen nicht so, ja. Also bei Direct to Consumer geht es ja stark darum, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und sprich also mein ganzes Handeln so zu machen, dass im Endeffekt der Kunde das bestmögliche Kundenerlebnis hat. Und bei Direct to Tenant, das mag ich so gerne, sollte das eben auch das Interesse sein. Wenn wir uns klassische Recruiting-Prozesse anschauen, ist das oft gar nicht der Fall. Da geht es ja gar nicht darum, von der hier Konzern- Unternehmensseite den Prozess so angenehm und gut wie möglich für den potenziellen neuen Mitarbeiter und die neue Mitarbeiterin zu machen, sondern scheinbar wichtige Daten für sie abzurufen. Ich finde immer das Beste, wenn du dann deinen Lebenslauf hochladen musst, dann musst du einfach auch nochmal alles händisch eingeben, was du eh schon in dem Lebenslauf drinne hast, ja, in dem CV, damit deren Systeme befüllt werden. Und da siehst du wirklich halt im Hinblick auch auf diesen Fachkräftemangel, warum das überhaupt gar keine, also das ist überhaupt kein gutes Usendlich. Wir haben anderthalb Jahren mal so eine erste Seite gebaut für eine Firma. Und da wollten sie so einen Bewerben-Button machen und es sollte einfach super schnell fertig sein. Und dann haben wir MVP-mäßig, ging da einfach eine E-Mail auf mit Bewerbung und dann konntest du reinschreiben, also so, ich will mich bewerben, und ja, dann ging nur eine E-Mail auf und dann konnte quasi jeder reinmerken, was er wollte und wurde rausgeschickt. Und da war erst ein Riesengeschrei bei uns, weil es hieß so, das kann man doch als Tech-Firma nicht machen. Dann geht nur so eine E-Mail, wie Low-Tech ist denn das? Aber wenn du jetzt mal das aus einer anderen Perspektive siehst, also MVP natürlich eine gute Verprobung, drückt überhaupt jemand den Button, bevor du da ja ein Riesenthema hinterlegst. Auf der anderen Seite auch super convenient für den Bewerber oder die Bewerberin. Weil ich muss da nicht mich durch irgendwelchen Zeugs-Informationsdingen, das kriege ich in 2 Minuten fertig. Da kann ich noch reinschreiben, hallo, finde euch super, klingt spannend, meldet euch.
Ja.
Und losschicken.
Ja.
Ja, und dann habe ich zumindest mal einen Kontakt. Aber Unternehmen tun lieber viel Geld in Headhunter investieren, anstatt irgendwie smooth Recruiting-Prozesse aufzubauen. Und ich glaube, das ist echt nochmal ein großer Hebel.
Ja, und es hört ja auch nicht auf, ne? Candidate Centricity ist ja sozusagen das, was dabei im Zentrum oder was dabei im Fokus steht. Und das bedeutet ja auch alle, die ich ablehne. Du hast vorhin gesagt, dass es ein möglichst gutes Gefühl auch sein sollte, wenn jemand dann es nicht schafft, jetzt diese konkrete Position zu kriegen. Aber möglicherweise passt es ja auch später. Und das, was man dabei natürlich komplett unterschätzt, ist dann auch wieder die Reputation. Also das Gegenstück vom Employer Branding sozusagen, dass was das gefühlte Markenerlebnis dann ist im Recruiting-Prozess, wenn es nicht funktioniert hat, wenn ich das Angebot nachher nicht kriege. Ich habe auch das Gefühl, genau da ist extrem viel Nachholbedarf, dass nur die Leute, die dann durchkommen, sind eigentlich im Fokus der Prozessoptimierung oder auch der Experience-Optimierung.
Genau.
Alle anderen scheiden aus.
Und am Schluss ist es, genau, also auch wenn ich von Direct to Consumer rede und genauso wie Direct to Talent, auch das Talent, was ich am Schluss nicht eingestellt habe, sollte ein gutes Erlebnis gehabt haben. Auch der Kunde, der am Schluss vielleicht nicht gekauft hat, sollte mit dem guten Erlebnis rausgehen, damit er sagt, ey, für mich war es nichts, aber ich kann das total, war ein total tolles Erlebnis, probier es aus. Oder wenn es passt, dann probiere ich das wieder aus oder bewerbe mich bzw. kaufe dann wieder. Und ich glaube, da ist noch viel, viel, viel Nachholbedarf. Ja. Was eigentlich total erstaunlich ist, wenn man sieht, wie umkämpft der Markt um Fachkräfte in allen Feldern ist. Ja, ob es jetzt heute beim, sag mal so, beim Koch, Servicekraft, Handwerk anfängt und beim IT-Spezialisten aufhört. Es ist ja ein total weites Feld und überall sind die Prozesse eigentlich eher noch aus so einer Welt, in der sich eigentlich alles um, dass es auf das Unternehmen passt, bei dem man sich bewirbt, geht und gar nicht darum, der Prozess so angenehm wie möglich fürs Unternehmen ist, scheinbar, anstatt für die Person, die man gerne haben möchte.
Ja, da ist extrem viel zu tun. Für uns ist das gut, weil wir haben Lust, das zu verändern. Und Anja, ich danke dir extrem für die ganzen Einblicke. Super spannend. Ich freue mich umso mehr, das nochmal mit Till sozusagen zu spiegeln, wie sich das dann ganz konkret bei euch im Recruiting darstellt und wie ihr es in der Praxis macht, weil ihr macht da extrem viele Sachen wo man sich was abgucken kann. So sehe ich das von außen. Hab da einen super Prozess und das, was man von Kandidatenseite hört, hört sich auch extrem gut an. Insofern danke für die Einblicke und ja, wir sehen uns eh bald. Und an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen dazu habt, kommentiert das einfach sehr gerne und Anja und ich werden uns darum bemühen, dass ihr alle Antworten bekommt und dass wir das dann an den entsprechenden Stellen nochmal vertiefen. Danke dir, danke euch und habt eine gute Zeit.
Dankeschön.